ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den größten Umbau seines Kabinetts seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf den Weg gebracht. Auch Außenminister Kuleba muss gehen. Außerdem, Deutschland hat 17 weitere Flugabwehrsysteme Iris-T für die Ukraine bestellt. Wann können sie geliefert werden? Und die erste Phase der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist beendet. Wie es jetzt weitergeht, berichtet Julio Segador in Tel Aviv. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 4. September um 16.30 Uhr. Mitten im Krieg ordnet der ukrainische Präsident Selenskyj seine Führungsmannschaft neu. Jetzt muss auch sein Chefdiplomat Kuleba gehen. Und es gibt weitere Rücktritte. Andrea Bär berichtet aus Kiew.
Man brauche neue Energie, um den Staat stärker zu machen. So begründete Präsident Volodymyr Selenskyj den geplanten Regierungsumbau auf einer Pressekonferenz in Kiew. Von mehr als 20 Ministerinnen und Ministern haben bisher 6 ihren Rücktritt beim Parlament eingereicht, das sie formal entlassen muss. Die Ressorts Justiz, strategische Industrie, Umwelt, europäische Integration und Reintegration besetzter Gebiete werden vermutlich umgebaut oder neu besetzt. Auch Außenminister Dmytro Kuleba scheidet aus dem Amt. Ukrainische Medien sind sich sicher, dass der 43-Jährige weiter eine Rolle spielt. Nicht der Präsident, sondern Regierungschef Denis Schmyhal schlägt dem Parlament dann neue Ministerinnen und Minister vor, dass diese bestätigen muss. Nur 2 Ressorts darf der Präsident dem Parlament vorschlagen, darunter das Außenamt. Oppositionspolitiker kritisieren die Regierungsumbildung als wenig effektiv, da das einflussreiche Präsidentenbüro ohnehin alles entscheide. Die Selenskyj-Berater agieren unter der Leitung von Andriy Yermak. Sie haben aus Sicht vieler zu viel Macht, obwohl sie nicht demokratisch gewählt sind. Unterdessen gab der ukrainische Katastrophendienst nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa neue Zahlen bekannt. Demnach wurden mindestens 53 Menschen getötet und fast 300 verletzt. Moskau befehligte auch in der Nacht auf Mittwoch wieder Angriffe. Im westukrainischen Lviv wurden nach Angaben der regionalen Militärverwaltung mehr als 50 Menschen verletzt und 7 getötet, darunter fast eine komplette Familie.
Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T zugesagt. Insgesamt 17 Systeme sind schon verbindlich für die Ukraine bestellt. Das hat Scholz heute im Bundeswehrstandort Todendorf in Schleswig-Holstein mitgeteilt. Sie sollen in diesem und dem kommenden Jahr geliefert werden. Der Kanzler hatte in Todendorf an der offiziellen Inbetriebnahme des ersten neuen Iris-T-SLM-Flugabwehrsystems für die Bundeswehr teilgenommen. Und auch Polen macht weiter mit dem Aufbau seiner Streitkräfte und lässt sich die Vergrößerung und Modernisierung der Truppe viel kosten. Es geht dem Land, genau wie Deutschland, vor allem um eine Abschreckung des Nachbarn Russland. Einzelheiten dazu von Sabina Matthei.
Bei der Militärfachmesse im polnischen Kielce kündigte Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz jetzt die Unterzeichnung von Rüstungsverträgen im Wert von umgerechnet 520 Millionen US-Dollar an. Danach schließt die Regierung heute einen Vertrag mit einer spanischen Unternehmensgruppe über den Kauf von Überwachungssystemen für Flughäfen, Kostenpunkt knapp 290 Millionen US-Dollar. Am Dienstag hatte sie bereits 3 Verträge für den Kauf von Logistik und Kommunikation für die Streitkräfte unterzeichnet. Im August hatte Warschau den Kauf von 48 neuen Patriot-Raketen sowie von 96 Apache-Hubschraubern angekündigt. Beide Male erhielten amerikanische Hersteller den Zuschlag. Die Aufrüstung der polnischen Streitkräfte ist ein Signal der Abschreckung gegen Russland. Präsident Duda spielte darauf an, als er jetzt in Kielce erklärte:
Podniesienie poziomu wydatków obronnych i uczynienie armii państw NATO naprawdę silnymi.
Die Verteidigungsausgaben zu stärken und die Armeen der NATO-Staaten stark und unschlagbar zu machen, insbesondere um im Rahmen der NATO jedes Stück des gemeinsamen Territoriums verteidigen zu können, das räumt die Gefahr eines nächsten Weltkrieges aus, so Duda. Polens Regierungschef Tusk hatte letzte Woche eine drastische Erhöhung des Verteidigungsbudgets angekündigt. 2025 will seine Regierung 4,7% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Die NATO hatte 2014 festgelegt, dass ihre Mitglieder mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär verwenden sollten. Polen hat dieses Ziel durchweg erfüllt und vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine übertroffen. Das Land ist damit auf dem Weg zu Europas führender Militärmacht.
Und jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Die erste Phase der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist beendet. Laut UNICEF sind die vereinbarten Kampfpausen bis jetzt eingehalten worden. Morgen sollen die Impfungen im Süden des Gebiets weitergehen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Mehr als 187.000 Kinder unter 10 Jahren konnten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation innerhalb von 4 Tagen gegen Kinderlähmung geimpft werden. Deutlich mehr als zunächst vorgesehen. Die WHO hatte als Ziel zunächst 156.000 Kinder angepeilt. Geimpft wurden die Kinder in Zentral-Gaza. Dort sollen nach Angaben von WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus 4 Impfstandorte noch weiter beibehalten werden, um mögliche Nachzügler zu erreichen und kein Kind zu übersehen. Ghebreyesus bedankte sich in einem Post auf X bei allen Familien, Helfern und dem Gesundheitspersonal. Sie hätten es ermöglicht, dass dieser Teil der Polio-Impfkampagne trotz der schrecklichen Bedingungen im Gazastreifen ein Erfolg gewesen sei. Der WHO-Chef forderte Israel und die Terrororganisation Hamas auf, die Kampfpausen weiter zu respektieren, um die Impfkampagne fortzusetzen. Geplant ist, dass die Impfteams nun erst in den Süden des Gazastreifens und danach in den Norden weiterziehen, um so viele Kinder wie möglich unter 10 Jahren zu impfen. Insgesamt sind mehr als 500 Impfteams im Gazastreifen unterwegs. Israel hatte zuvor begrenzten Kampfpausen zugestimmt, um die Kampagne zu ermöglichen.
Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir hat das Ende der Gespräche mit der Hamas über eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen gefordert. Er will damit den Druck auf Ministerpräsident Netanyahu weiter erhöhen. Ein Land, dessen 6 Geiseln kaltblütig ermordet werden, verhandelt nicht mit den Mördern. Es beendet die Gespräche, stoppt den Transfer von Treibstoff und Strom und zerschlägt sie, bis sie zusammenbrechen. Das schreibt Ben-Gvir bei X. Er und der ebenfalls rechtsextreme Finanzminister Smotrich sind wichtige Koalitionspartner in Netanyahus rechtsreligiöser Regierung. Indirekte Verhandlungen mit der radikal-islamischen Hamas lehnen sie komplett ab. Aus ihrer Sicht ist eine Fortsetzung des Krieges im Gazastreifen der einzige Weg, um die dort herrschende Hamas zu vernichten. Bundesaußenministerin Baerbock reist heute Abend wieder in den Nahen Osten. Das hat eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mitgeteilt. Geplant sind Stationen in Saudi-Arabien, Jordanien, Israel und den palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Bei den Gesprächen soll es um die so wörtlich dramatische Lage in der Region gehen, so die Sprecherin. Als Ziel wird nach wie vor die Herstellung einer Waffenruhe im Gazastreifen angegeben, um dann auch die verbliebenen Geiseln freizubekommen. Und es soll eine drohende Eskalation der Lage im Westjordanland verhindert werden. Es ist bereits die 9. Reise Baerbocks nach Israel und die 11. in die Region seit dem Beginn des Konflikts am 7. Oktober 2023. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.